Guten Tag zusammen, Mahlzeit. Heute Vorlesung Nummer 21. Es geht dem Ende entgegen. Heute geht es um Model View Controller, ein Design Pattern, welches auch in der GUI-Programmierung häufig verwendet wird. Und es geht um Swing. Swing ist der Nachfolger von AWT, ist von Java herausgegeben und Swing macht vieles besser und bunter und schöner. Und das gucken wir uns heute dann mal ausführlich an. Wir haben uns prinzipiell jetzt beschäftigt mit AWT, das Abstract Window Toolkit. Das ist jetzt eigentlich, soweit sollte es halbwegs klar sein. Das heißt, wie kann man Layout gestalten, wie werden Container ineinander gestopft, die Steuerelemente, wie kann man die wiederum in einen Container packen und was hat das so mit den Events auf sich. Und das hier, diesen ganzen AWT-Bereich, konnte man dann gut nutzen für die Applets. Die Applets konnte man dann entsprechend implementieren. Und das hier oben alles, diese Grundlagen, braucht man auch für Swing. Swing funktioniert prinzipiell ähnlich. Gucken wir uns das kurz an. Bei Swing gibt es erstmal viele Komponenten, die neue grafische Elemente bieten. Also wir waren bei AWT ja echt ziemlich rudimentär. Wir hatten ein bisschen Textfelder, so einen kleinen Text-Area und ein paar Labels und Buttons. Aber so richtig mega berauschend war das noch nicht. Diese ganzen Swing-Komponenten sind jetzt sind jetzt anders als die plattformabhängigen Peer-Komponenten, das heißt diese Heavyweight-Komponenten, sind diese Swing-Komponenten jetzt in Java implementiert. Das heißt, Java macht das jetzt selber, nicht mehr irgendwie die weitergeben an das Betriebssystem. Das hat dann zur Folge, dass man zum einen das Look and Feel, das heißt das Aussehen, ändern kann, zum anderen hat das aber auch zur Folge, dass es etwas langsamer sein kann. Einige Swing-Komponenten, zum Beispiel so ein J-Frame, basieren auf einer schwergewichtigen AWT-Komponente. Irgendwann müssen wir mal anfangen, irgendwann müssen wir mal vom Betriebssystem uns mal was geben lassen. Das heißt, ganz ohne die Betriebssystemseite kommen wir dabei nicht aus. Die ganzen Komponenten im Swing haben die Möglichkeit, ihr Aussehen zur Laufzeit zu verändern. Das ist teilweise ganz hilfreich. Man muss das Programm also nicht neu starten. Das Ganze nennt sich so Pluggable Look and Feel. Das heißt, wir können, wie gesagt, das Aussehen mehr oder weniger beliebig verändern. Der Unterschied zwischen Swing und AWT, also Swing bietet, wie gesagt, zum einen wesentlich mehr Komponenten. AWT hat nämlich zum Beispiel keine Tabellen und keine Bäume und keine Passwortfelder und dergleichen. Da müsste man selber noch viel, viel, viel nachimplementieren. Bei Swing kriegt man das frei Haus. Dann haben wir jetzt bei Swing eine bessere Unterstützung für grafische Elemente. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Symbole zu verwenden. Das heißt, wir können einen Button vielleicht mit einem Bild versehen, wir können Labels mit Bildern versehen, wir können Rahmen erstellen und so weiter. Dann können diese Swing-Komponenten transparent sein. Das heißt, die lassen dann den Hintergrund der Applikation durchscheinen und sie können auch beliebig geformt sein, mehr oder weniger beliebig. Das heißt, optisch ist es vielleicht ein Kreis, letztendlich ist es aber noch immer ein Rechteck, wo sie drin liegen. Der Rest ist dann halt eben zum Beispiel durchsichtig. So eine Schaltfläche, wie gesagt, kann abgerundet sein. Jede Swing-Komponente kann einen Rahmen bekommen, entweder einfach so eine Linie oder es kann so ein bisschen so ein 3D-Effekt da verpasst werden. Man kann auch Bilder als Rahmen verwenden, das ist da alles möglich. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen Swing und AWT im Prinzip ist, die arbeiten nicht nach dem Model View Controller Prinzip. Was das genau heißt, das werden wir noch später auf den Folien sehen. Das heißt, diese AWT-Komponenten, da hat man so einen Button und dieser Button, der macht eigentlich alles alleine. Wir hängen Listener da dran und dann ist alles mehr oder weniger gut. Bei Swing ist es etwas komplexer, das heißt, die eigentlichen Daten werden getrennt von den Komponenten gehalten, aber das schauen wir uns dann noch genau an. Kommen wir zum ersten Bereich, das sind mal wieder die Fenster, und da gibt es jetzt ein J-Frame. Wir haben vorher das Frame gehabt, jetzt ist es ein J-Frame, und wenn wir jetzt zum Beispiel hier so einen Close-Button mit Funktionalität versehen wollen, war es vorher immer ein bisschen nervig, weil da musste man einen Window-Adapter schreiben oder einen Window-Listener, am besten halt vom Window-Adapter abgeleitet. Und das ist hier jetzt etwas einfacher, man muss jetzt keinen extra Listener anhängen. Man kann das einfach machen mit der Methode setDefaultCloseOperation. Man gibt hinten einen Status an, was soll passieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal ganz stumpf do nothing, einfach nichts machen. Das heißt, wir ignorieren den Klick auf den Close-Button. Dann gibt es die Möglichkeit, das Fenster verschwinden zu lassen. Das ist so gleichzusetzen mit Set Visible False. Das ist auch der Default-Wert. Das heißt, das Fenster wird nicht gelöscht, es ist weiterhin vorhanden, die Applikation läuft auch weiter. Dann haben wir Dispose on Close, das heißt, das Fenster wird entfernt, das wird wirklich auch aus dem Speicher entfernt, sobald der Garbage Collector losrennt, aber die Anwendung wird nicht geschlossen. Und dann gibt es Exit on Close, das will man meistens haben, wenn man das Hauptfenster hat. In diesem Falle wird dann wirklich auch die Anwendung beendet und alle Ressourcen freigegeben. Dazu ein Mini-Beispiel, damit wir das erste Fenster auch mal sehen. Ist jetzt nicht so spannend. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Stück Quellcode, wo jetzt einfach ein JFrame erzeugt wird, genauso wie vorher. Das heißt, wir sagen jetzt einfach New JFrame, geben noch einen Titel vielleicht dazu an und sagen jetzt hier diese magische Methode SetDefaultCloseOperation. Und dieser Status wird also über eine Konstante gesetzt. Diese Konstante ist in der Klasse JFrame definiert. Dann kann ich zum Beispiel das Fenster auch positionieren, hier auf dem Bildschirm, eine Größe verpassen und ich kann das hier positionieren auf dem Bildschirm. Das heißt, bei Pixel 200/200 auf dem Bildschirm wird das Fenster dann erscheinen. Alle Koordinaten, die angegeben werden, haben immer ihren Ursprung oben links. Das ist bei Bildschirmkoordinaten so. Das heißt, hier von links nach rechts geht es in X-Richtung positiv und oben von oben nach unten geht es in Y-Richtung positiv. Dann machen wir das ganze Fenster sichtbar und alles ist gut. Und wenn wir uns das anschauen, erscheint das jetzt hier. Diese Ecke hier oben, das ist die Ecke 200x200. Dort sind die Bildschirmkoordinaten. Und das hier wäre jetzt ein JFrame. Was hier vielleicht so ein bisschen schon mal auffällt, ist, im Gegensatz zu den anderen Fenstern, dass dieses Fenster einen leicht gräulichen Hintergrund hat. Das liegt daran, weil hier bereits schon ein Container drin liegt. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, schwupp, ist das Ganze geschlossen, die Anwendung ist wirklich beendet. Wenn ich jetzt ein ganz stumpfes Fenster haben will, könnte ich jetzt auch einfach sagen, okay, dieses Frame soll nicht dekoriert werden. Und wenn ich jetzt Start drücke, erscheint hier diese Fläche, kann ich natürlich nicht schließen oder dergleichen. Das heißt, ich habe jetzt einfach nur eine simple Fläche, die ich jetzt anzeigen kann. Sowas hier ist sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel ein Splash-Screen machen will. Das heißt, wir wollen eine Anwendung starten, wie bei Eclipse zum Beispiel, kommt am Anfang so ein Fenster. Das ist kein richtiges Fenster, das ist einfach eine Fläche, wo dann draufsteht Eclipse, Versionsnummer und so weiter und so fort. Dann ist da noch so eine Progress-Bar unten drin und dann wird das einfach angezeigt, das können wir nicht wegklicken und nichts. Ja? Es ist nicht dasselbe. Also ein Frame, da hängt, also wir können jetzt ein Window nicht alleine erzeugen. Das geht nicht. Dafür muss erstmal ein Frame da sein. Wir müssen das irgendwo dranhängen. Wenn ich jetzt irgendwie initial eine Anwendung starte, muss ich erstmal ein Frame haben. Und deshalb ist das nicht gleichzusetzen. Window ist eine Lightweight-Komponente und ein Frame ist eine Heavyweight-Komponente. Hier haben wir Betriebssystemressourcen, die noch gefordert werden. Das Window kann sich selber zeichnen. Okay? So, das heißt, hier muss ich das jetzt mal von Hand beenden, das Programm, weil ich habe ja keinen Close-Button mehr. Gut, das erstmal so als leichten Einstieg. Dann gibt es in diesem Falle die Klasse JComponent. Das heißt, alle Komponenten stammen davon ab. Und in der Regel ist es so, dass die aus ABT bekannten Component-Objekte auch in Swing vorhanden sind. In der Regel, es ist nicht immer so. Bei Swing ist dann zum Unterscheiden immer ein J davor rangestellt, statt Button, J-Button, statt ein Panel haben wir ein J-Panel und so weiter. Und dadurch wird das halt unterschieden. In der Regel heißt das hier, weil zum Beispiel einige Objekte, wie zum Beispiel ein Canvas, eine Zeichenfläche, die gibt es nur als AWT-Canvas, aber nicht als Swing-Canvas. Das Schöne an diesen Swing-Komponenten ist, dass sie viel mehr Möglichkeiten bieten. Das heißt, wir haben viel mehr Einflussnahme auf die Optik, wir haben viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu setzen und abzufragen. Und das macht das viel komfortabler, hat allerdings auch den kleinen Nachteil, dass der Quellcode ein bisschen hässlicher wird, wenn man da viel setzt. Aber das ist sonst schon sehr angenehm, um wirklich etwas professionellere Anwendungen zu entwickeln. Auf diesen Components kann ich Bildern und Text verwenden, das heißt, wie gesagt, so ein Button, der kann ein Icon bekommen oder Icon und Text oder nur Text. Und was auch sehr schön ist, alle Component-Objekte können einen Tooltip-Text anzeigen. Das heißt, wenn man mit der Maus über die Komponente geht und dieser Text ist gesetzt, dann kommt da so eine kleine Hilfemeldung. Gucken wir uns gleich auch noch an. Dann, was sehr cool ist, können zur Beschriftung HTML-Tags verwendet werden. Das heißt, vorher so ein Label, wenn wir da irgendwie Text reingeschrieben haben, dann war der Text nun mal da. Jetzt können wir aber wirklich HTML-Tags verwenden, um Farben zu setzen oder den Text kursiv zu machen und zu unterstreichen, fett zu machen, Überschriften zu wählen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich relativ bequem, um Text zu formatieren. Das gucken wir uns mal an. Ich habe hier erstmal einen Ordner mit Bildern, da ist so ein Java-Logo drin. Und dann habe ich hier meinen GUI-Test. Am Anfang ganz normal loslegen, wir machen jetzt uns ein Frame und das Ganze hat ein Flow-Layout, der Einfachheit halber. Und dann möchte ich jetzt ganz gerne hier ein Icon laden. Dieses Icon, welches ich hier lade, das passiert mit der Methode CreateImageIcon. In dieser Methode CreateImageIcon wird mit GetResource nachgefragt, dass wir wirklich jetzt eine URL bekommen für das entsprechende Bild, was da übergeben wurde. Das ist wichtig, das brauchen wir hier bei Swing, sonst würde das nicht funktionieren. Wenn wir einfach nur den Pfad angeben, dann findet er das nicht. Er möchte immer ganz gerne eine URL haben. Das heißt, wir holen uns jetzt hier die URL ab, holen dann hier das Image-Icon ab. Das heißt, wir erzeugen dieses Image-Icon mit der entsprechenden URL und wir können dann noch eventuell eine Beschreibung angeben. So, dann heißt das, an dieser Stelle habe ich jetzt irgendwie ein Bild geladen. Und dann habe ich jetzt hier ein J-Label im Gegensatz zu einem Label, was wir vorher hatten. Erzeuge dieses J-Label und gebe mir einfach ein bisschen Text an. Dann habe ich jetzt letztendlich hier noch das Icon. Ich sage, wie das Ganze positioniert werden soll. Und dann sage ich noch einmal, wie der Text positioniert werden soll. Das heißt, dieser Text soll unterhalb des Bildes positioniert werden und der Text soll zentriert werden in Bezug auf das Bild. Hier ist dieses mit dem Tooltip-Text. Das heißt, ich möchte jetzt einen Hinweis geben, wenn ein Benutzer irgendwie zu diesem Label Hilfe braucht, kann er mit seiner Maus über dieses Label gehen und wird dann diesen Text hier dann sehen. Dann füge ich diese Komponente zum Frame hinzu und letztendlich sage ich hier unten das berühmte Pack und set visible true und dann wird das angezeigt. So, wenn wir uns das jetzt anschauen, sieht das so aus. Das heißt, das hier, was wir jetzt sehen, diese ganze Fläche, ist also ein Label. Hier ist das Icon, hier ist der Text zu sehen. Und gut, Flow Layout, das wandert dann so ein bisschen mit, ändert seine Größe aber nicht. Und so können wir also Bild und Text kombinieren. Das Ganze kann man ein bisschen weiter treiben. Und zwar können wir jetzt sagen, dass wir hier uns mal ein Label hernehmen. Und dieses Label bekommt auch einen Text gesetzt. Kein Bild oder sonst was, sondern einfach nur ein Text. Und dieser Text, den schließe ich ein in HTML-Text. Das heißt, ich beginne mit HTML und ich ende mit dem schließenden Tag HTML. Das heißt, hier ist ja dieser Slash davor. Und dann sage ich jetzt hier Hallo Beinfler, fasse das in die Tags H1. Das heißt, es wird eine Überschrift. Habe jetzt hier einen Zeilenumbruch und dann habe ich hier weiteren Text. Auch hier setze ich einen Tooltip-Text, Label mit HTML und füge das dann hinzu. Und das sieht dann so aus, dass wir hier wirklich jetzt die Überschrift haben und hier drunter, also nach einem Newline, entsprechend den Text. Den Tooltip-Text sieht man, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber bleibe, dann wird dieses kleine Fensterchen dort eingeblendet. Das heißt, wir haben jetzt Label mit HTML oder wir haben an dieser Stelle ein Label mit Bild. Diese Meldung kommt dann halt da zusätzlich noch raus. Die Buttons sind auch in der Lage, Bilder aufzunehmen. Das heißt, ich habe hier einen Button, wo ein Text draufkommt, wo ein Icon drauf zu sehen ist. Ich setze hier auch den Text relativ zum Bild, das heißt, es soll alles zentriert sein, der Text soll dann also über dem Bild liegen. Auch hier noch ein Tooltip-Text dazu und das sehe dann so aus. Das heißt, wir haben jetzt hier an dieser Stelle einen Button mit der ganz normalen Funktionalität und dann haben wir hier das Bild dahinter und hier drüber den Text. Ich kann das, wie gesagt, auch anders positionieren, wenn ich das möchte. Es gibt bei Swing neue Button, eine neue Button-Art, und zwar gibt es den J-Toggle-Button. Dieser J-Toggle-Button ist jetzt die Basisklasse für zum Beispiel eine Checkbox oder ein Radio-Button. Das heißt, die ändern ihren Status. Entweder sind sie gesetzt, also selected, oder nicht. Und dieser Toggle-Button bekommt auch noch ein Icon und auch einen Tooltip-Text. Und das Ganze sehe dann so aus, dass wir jetzt hier die beiden, die optisch eigentlich gleich aussehen, nur wenn ich jetzt hier mit der Maus rübergehe, sieht man hier, der Button, der wird schon mal aktiv. Das heißt, der ist activated in diesem Moment. Wenn ich mit der Maus reingehe, hier beim Toggle-Button passiert nichts. Und den kann ich entweder drücken, wenn ich hier drücke, ne, dann ist das immer wieder gleich zurückgesetzt. Und hier sieht man jetzt, es hat seine Farbe geändert, ist jetzt selektiert, jetzt nicht mehr, jetzt wieder selektiert und so weiter. Natürlich kann ich jetzt auch bei den Buttons hergehen und kann dort HTML-Code verwenden. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel den Button, der bekommt jetzt den Text in HTML-Text eingeschlossen. Es ist wichtig, dass diese drumherum stehen, sonst wird das nicht als HTML-Tag interpretiert. Das heißt, wenn ich nur das hier reinbringe, wird auch wirklich das hier zu sehen sein. Dann mache ich einfach einen Paragraph, sage da jetzt eine 1 und hochgestellt sei ST und hier die 2 und hochgestellt sei ST. Und das sieht dann entsprechend so aus, dass wir jetzt hier First und Second haben. Gut, ist eigentlich ein bisschen ungeschickt. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann hier die entsprechenden hochgestellten HTML-Tags und das können wir noch ein bisschen weiter treiben. Das heißt, an dieser Stelle haben wir noch einen Button und dort ist es jetzt so, dass ich jetzt hier eine Überschrift in H1 habe. Dann haben wir entsprechend da was wieder hochgestellt und hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Paragraph, wo ich die Farbe verändere und ich habe jetzt hier auch noch die Anweisung, es soll unterstrichen sein und wenn wir das jetzt ausführen, sehe das entsprechend aus, dass wir jetzt diesen Button hier haben. Diese Linie hier übrigens, die kommt auch daher, das ist hier dieses HR, Horizontal Rule und dann haben wir hier noch so eine waagerechte Linie drin. Das heißt, so kann ich schon mal das Layout von diesen ganzen Buttons, Labels und so weiter, alles, die Text fassen können, etwas optimieren und das bieten die gleich von Hause aus mit. Ups. So. Dann haben wir noch die Möglichkeit, verschiedene Rahmen zu setzen, also einen Border und das passiert mit der Methode SetBorder, wird gleich von JComponent mitgeliefert. Und ein Rahmen ist grundsätzlich auch eine Java-Klasse und zwar muss das Interface Border implementiert werden. Und es gibt einige Standardrahmen, das wären diese jetzt hier. Abstract Border ist einfach nur eine abstrakte Klasse, die man selber nochmal implementieren kann, die man selber ausweiten kann, um einen Border zu definieren. Dann gibt es irgendwelche 3D-Rahmen, Rahmen, die andere Rahmen wieder aufnehmen kann, irgendwie nur freien Platz besorgen und so weiter. Es gibt da so einige verschiedene. Sehr schön ist immer dieser Titled Border, das heißt, wir können noch einen Titel in diesen Rahmen integrieren. Auch dazu kurz ein Beispiel. Das wäre jetzt hier in Swing 3. Habe ich das jetzt hier? Ja, ich kommentiere die gleich alle direkt ein, denke ich. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel so einen eingestanzten Rahmen, hier einen hervorgehobenen Rahmen. Hier haben wir diesen Titled Border. Dieser Titled Border bekommt, wie gesagt, hier dann einen Titel noch gesetzt. Das ist manchmal sehr hilfreich. Hier haben wir jetzt einen Rahmen, der jetzt einfach aus Icons besteht. Da könnte man jetzt auch andere Bilder hernehmen, irgendwie eine geschickte Textur zum Beispiel, die sich dann auch vernünftig wiederholt und dann etwas besser aussieht. Das heißt, so kann man auch optisch seine Anwendung dann so ein bisschen schicker gestalten und ein bisschen planen. Es ist aber, wie gesagt, so, dass immer mehr Quelltext dazu kommt. Das heißt, dieser Tooltip-Text kommt dazu, dann kommt Setborder dazu, dann kommen noch irgendwelche anderen Methoden dazu. Es wird also immer ein bisschen aufwendiger, als wir es vorher haben. Dann gibt es die Container, die kennen wir auch schon irgendwie von AWT. Und in Swing gibt es ein paar, und zwar ist zum einen das JPanel relativ wichtig. Da kann man die Objekte natürlich immer, das geht für alle Container, nach einem bestimmten Layout-Verfahren anordnen. Und das JLabel ist also eigentlich ein Container, der sehr, sehr oft verwendet wird. Das heißt, nach Möglichkeit alle Komponenten immer da reinstopfen zum vernünftigen Layouten. Dann gibt es eine Scroll-Pane. Das heißt, wir haben jetzt irgendwelche Bereiche, also wir haben eine ganz große Komponente, größer als das Fenster. Dann haben wir eine Scroll-Pane, dann können wir dann das Objekt dahinter bewegen. Das gucken wir uns dann noch etwas genauer an. Eine Tapped-Pane ist eigentlich das, was wir sonst beim Card-Layout hatten. Das heißt, so übereinander liegende Registerreiter. Nur, dass jetzt hier wirklich auch diese Registerreiter vernünftig angezeigt werden und auch schon Funktionalität hintersteckt. Das ist auch eine nette Eigenschaft übrigens von den Swing-Komponenten, dass die meistens schon etwas Intelligenz mitbringen. Dann gibt es so eine Split-Pane, da kann man jetzt Komponenten über- oder nebeneinander anordnen und dann kann man den Platz hin und her schieben, dass die eine oder die andere Komponente etwas mehr Platz bekommt. Gucken wir uns die Scroll-Pane ein bisschen an, weil die führt häufig leicht zu Problemen. Generell ist es so, dass eine Scroll-Pane einen Klienten besitzt, also irgendein Objekt, welches so verschoben werden soll, das ist der Client, Und darüber gibt es einen Viewport. Das ist so genau der Ausschnitt, durch den man schaut. Und dieser Viewport wird dann letztendlich bewegt über diesen Hintergrund, über den Klienten. Und dann sehen wir immer einen anderen Ausschnitt. Es sieht theoretisch so aus, dass wir hinten einen Klienten haben, diesen Scrollable Client, dieses hier hinten. Und dann haben wir hier vorne dieses Objekt, das heißt, hier haben wir einen Viewport, da schauen wir eben entsprechend durch. Dann haben wir rechts und unten eventuell noch Scrollbars, mit denen wir das verschieben können. Und haben zusätzlich noch diesen Rowheader und den Columnheader, den man noch beliebig belegen kann. Da können wir noch weitere Elemente reinpacken, wie man gerade lustig ist. Das kann man jetzt sehr gut verwenden, um zum Beispiel ein großes Bild anzuzeigen. Das heißt, ich habe hier mal wieder dieses Google Earth Wetter hergenommen. Die Klasse My Image Canvas, die kennen wir schon von gestern. Ist genau gleich geblieben. Es gibt, wie gesagt, ich habe die vom Viewport noch abstammen lassen. Der einfache Teil war, genau. Und jetzt letztendlich ist es so, dass wir einen Frame uns hernehmen, Layout setzen und dann erzeuge ich jetzt hier eine Scroll Pane. Dazu hole ich mir erstmal ein Image Canvas ab. Und dann erzeuge ich mir die Scroll Pane. Die soll immer hier einen vertikalen und einen horizontalen Schieberegler haben. Also diese Regler sollen immer zu sehen sein, auch wenn da theoretisch nichts zu verschieben ist. Dann hole ich von der Scroll Pane den Viewport ab und füge dann mein Bild letztendlich hinzu und sage dann noch, diese Scroll Pane soll eine bevorzugte Größe haben. Set Preferred Size und Set Size ist ein Unterschied. Set Size, dann sage ich, du sollst diese Größe haben. Wenn ich dann aber Pack sage, letztendlich ist das diese Information verloren. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach Set Size sagen würde, nehmen wir das hier mal entsprechend weg und das Ganze starte, hier wird noch Pack, wie gesagt, gesagt, dann sagt er sich, okay, er möchte ganz gerne diese Größe haben, aber wir machen es einfach mal so groß, wie es eigentlich wirklich werden soll. Und dann ist das eigentlich nicht das, was wir haben wollen. Wenn wir Set Preferred Size sagen, dann sagt diese Komponente wirklich, okay, das ist jetzt so die Größe, die will ich wirklich unbedingt ganz gerne haben. Und wenn irgend möglich, dann mach es bitte so. Set Size kann überschrieben werden, Set Preferred Size auch, aber Set Preferred Size wird in der Regel berücksichtigt durch das Pack. Die Scroll Pane zum Frame hinzufügen, wie gesagt, alles zusammenstricken und das sichtbar machen. Und wenn wir das jetzt sichtbar machen, sieht das so aus, dass ich jetzt hier dieses Fenster habe und ich kann jetzt hier durch mein Bild durchscrollen, kann das also auch entsprechend beliebig groß machen, hier mit diesen Koordinaten hier. Das hat natürlich jetzt hier, wenn ich das Fenster größer mache, keine Auswirkung, weil Preferred Size bleibt natürlich gleich. Dieses hier ist übrigens, dieses Dimension ist ein Objekt, welches grundsätzlich Bounding Boxen und dergleichen angibt. Das heißt, dort können wir ein sozusagen Rechteck definieren, eine bestimmte Größe. Und das gibt jetzt an, wie groß jetzt dieses Scroll Pane wirklich sein soll. Sehr hilfreich ist teilweise auch diese J-Tapped Pane, wie gesagt, analog zum Card Layout. Und diese ganzen Registerreiter, die sind dann wirklich schon vorhanden. Wir können auch draufklicken und das wechselt dann bei Klick auch die Ansicht. Und jede einzelne Pane kann ich wiederum mit dem Tooltip versehen. Das heißt, auch da immer die Möglichkeit, dem Benutzer Hinweise zu geben. Und die einzelnen Registerreiter können Titel bekommen und oder, also ist beides möglich, ein Bild. Also Text mit Bild, nur Text, nur Bild. Und was sehr schön ist, ist, dass diese ganzen Registerreiter mit Tastaturkürzeln versehen werden können. Das ist auch ein Vorteil von Swing, dass man einzelne Komponenten hier sehr einfach mit Shortcuts belegen kann. Und auch das gucken wir uns einmal kurz an. Da ist, glaube ich, etwas... So. Ich habe hier wiederum einige Bilder drin. Dann habe ich jetzt hier wieder mein Image Canvas, so wie gerade eben. Da ist nichts Besonderes drin. Und das wäre jetzt die Verwendung für die Tapped Pane. Gehen wir erstmal ganz nach unten. Ich habe hier ein Hauptprogramm, die Main-Methode, erzeuge mir ein J-Frame, Default Close Operation setzen. Dann füge ich zum Frame was hinzu. Und zwar, jetzt erzeuge dieses Tapped Pane Demo Objekt, sage zu dem Create GUI und packe das dann mit Border Layout ins Center. Ein J-Frame hat immer defaultmäßig ein Border Layout. Und sage Pack Set Visible True. Dann gucken wir uns an, was die Methode CreateGUI macht. Sie erzeugt sich einen persönlichen Top-Level-Container, Das heißt, in diesem Create GUI haben wir genau diesen Container enthalten. Sage zudem, das soll ein Grid-Layout sein, wo eine Zeile und eine Spalte drin ist, also eigentlich nur theoretisch ein Element drin sein sollte. Und dann lege ich jetzt erstmal los. Ich erzeuge mir hier eine Tapped Pane. Das ist einfach ein normaler Konstruktoraufruf. Und dann lade ich jetzt hier zwei Icons, einmal einen Hund und einmal eine Katze, noch aus Spaß, und lege jetzt hier los. Diese ganzen Schritte hier, diese jeweils abgetrennt voneinander drei Zeilen, das sind die einzelnen Karten, die einzelnen Registerreiter. Das heißt, ich erzeuge mir jetzt hier einen Container, ein Image-Panel, wo dann entsprechend dieses Bild geladen wird. Gucken wir uns gleich an, wie das geht. Dann habe ich hier ein Panel, welches ich zurückbekomme. Und dann kann ich zu der Tapped Pane sagen, füge bitte einen Tab hinzu, also eine Karte, einen Registerreiter. Der bekommt einen Titel, das wäre dieser hier, Tab 1. Dann bekommt er hier bei mir noch ein Icon zusätzlich. Dann bekommt er das Panel selber, welches dort eingefügt werden soll. Und dann kann ich auch noch einen Tooltip-Text verpassen. Soweit erstmal dieser eine Registerreiter, den ich da anlegen kann. Zusätzlich habe ich jetzt hier folgende Möglichkeit, und zwar setze ich einen Mnemonic. Das heißt, ich habe eine Tastaturkürzel. Diese Mnemonics sind dazu da, dass ich mit einem Modifier auf der Taste eine andere Taste drücke und sofort diese Komponente aktiviere. Das heißt, in diesem Falle setze ich bei der Tapped Pane für das nullte Tab, das heißt in diesem Falle für das, was ich gerade zugefügt habe, eine Tastaturkombination, beziehungsweise das hier, was jetzt gerade markiert ist, ist eine Taste. Und zwar ist es die Taste 1. Die sind, wie gesagt, alle Tasten sind als Konstanten abgelegt. VK1, VK2, VK3 oder VK-A, B, C und so weiter. Sind alle in der Klasse KeyEvent definiert. Wenn ich also das ist, wie gesagt, nur die Taste 1 hier hinter, die sich dahinter verbirgt. Der Mnemonic, wie gesagt, sagt jetzt, es muss ein Modifier dazu geben. Unter Windows ist das die Alt-Taste, unter Linux auch, unter Mac ist das die Mac-Taste, glaube ich, soweit ich das weiß. Und dann kann ich also über diese Tastenkombination dieses Tab nach vorne holen direkt. Dasselbe mache ich jetzt mit drei weiteren Panels, Panel 2, 3 und 4. Jeweils mit anderen Bildern, anderen Tooltip-Text. Natürlich habe ich jetzt hier auch andere Tasten, die ich hier setze. Und dann ist noch das Einzige, was jetzt hier, das was noch fehlt, wäre diese Methode. Und zwar möchte ich genau so ein Image-Panel mir zusammenstricken. Das ist jetzt nicht so schwer. Hab wiederum hier einen persönlichen Top-Level-Container und füge zu dem Panel hinzu diesen Image-Canvas mit dem entsprechenden Dateinamen. Und dann habe ich, wie gesagt, das hier eigentlich alles abgehandelt. Letztendlich habe ich hier noch eine Sache, und zwar gibt es eine Tab Layout Policy. Ja? Ja. Nein, es ist immer nur eine, je nachdem wer aktiv ist. Das heißt, wenn ich Dinge doppelt belege, kann es sein, dass ich jetzt irgendwas vom Betriebssystem, wo es theoretisch drauf horcht, überschreiben würde, wenn jetzt gerade dieses Java-Fenster aktiv ist. Das heißt, das andere würde nicht mehr ausgeführt werden, sondern es wird das ausgeführt von dem Fenster, wo es gerade aktiv ist. So, diese Set-Tab-Layout-Policy sagt jetzt letztendlich, ich möchte ein Scroll-Tab-Layout. Das heißt, wenn das Fenster zu klein ist, könnten jetzt die Registerreiter übereinander angeordnet werden oder nebeneinander. Und vielleicht passt das alles nicht drauf. In diesem Falle, diese Layout-Policy sagt jetzt, alle Registerreiter auf jeden Fall nebeneinander anordnen. Bei zu wenig Platz wird eine Schieberegler eingeblendet. Dann das Ganze hinzufügen, zurückliefern und hier im Main wird das an dieser Stelle, wie gesagt, eingehängt. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Das wäre jetzt unsere Registerreiter. Und diese Tab Pane Policy, das ist jetzt hier zu sehen. Das heißt, hier haben wir jetzt hier die einzelnen Tabs zu sehen, wenn das Fenster zu klein ist. Ich kann das Fenster aber auch größer machen, dann sehen wir alle. Und dann habe ich jetzt, also ohne dass ich jetzt irgendwas mit Listenern implementiert habe, also rein gar nichts, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, auf die einzelnen Tabs zu klicken und habe hier die entsprechend verschiedenen Bilder. Dann kann ich hier drauf gehen, Moment, hier oben drauf gehen, da sollte ein Tooltip-Text kommen, Bild von Oliver, hier ist Bild von Dorothee, von Patrick und von mir. Und das heißt, ich habe so mit relativ wenig Aufwand schon eine halbwegs vernünftige Komponente hier auf dem Bildschirm gezaubert. Was noch zu sehen ist hier, ist, dass diese 1, 2, 3 und 4, dass die unterstrichen sind. Das sind genau die Mnemonics. Das sind nämlich diese Darstellungen, um ein Mnemonic zu kennzeichnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Alt 2 drücke, dann entsprechend kann ich hier durchwandern und habe hier also jetzt die Möglichkeit, direkt über Tastaturkürzel darauf zuzugreifen. Die werden wir nachher nochmal ausführlicher sehen bei den Menüs. Das also nur so als Tapped Pane Demo, das heißt, wir haben jetzt also Bilder geladen, Icons geladen und durch die Tapped Pane schon Funktionalität letztendlich drin. Das heißt, er reagiert schon auf Mausklicks. Ja? Das sind dann keine Mnemonics, sondern das sind dann Accelerator Keys, die kriegen wir aber auch noch. Das heißt, diese Mnemonics sind grundsätzlich mit dem vom Betriebssystem Standard eingestellten Modifier Key versehen. Das ist, wie gesagt, unter Windows immer die Alt-Taste. Linux, wie gesagt, glaube ich auch, und Mac ist, glaube ich, irgendwas anderes. Aber das kann man hier nicht ändern. Was du meinst, wie gesagt, sind diese Beschleunigertasten, die kriegen wir noch. Die kann man aber so nicht machen. Das sind keine Mnemonics, das ist ein Unterschied. So, wir gucken uns weiter noch so ein paar Elemente an, einfach nur mal, um zu zeigen, was möglich ist. Die Checkbox, das heißt irgendwie so ein Häkchen setzen, gibt es hier natürlich auch als J-Checkbox. Und da lassen sich netterweise verschiedene Grafiken für eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand zuweisen. Das heißt, ich kann jetzt in dem Konstruktor einen Wert angeben, der sagt, ob das Feld am Anfang gesetzt ist oder nicht. Das ist die Starteinstellung. Und wenn der Zustand sich ändert, dann wird ein Item-Event verschickt. Das heißt, wir haben jetzt hier eine bestimmte Auswahl eines Items und dafür gibt es Item-Listener, also weiterhin das Listener-Konzept, aber es ist genauso wie bei AWT, das ist kein Unterschied bei Swing. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo draufklicke, gibt es ein Item-Event, wenn Listener dranhängt, kriegt er die Information, der Listener als Observer sozusagen. Und auch das kann man sich schnell angucken. Es ist auch nicht so schwer, das Ganze zu implementieren. Das heißt, ich habe hier wieder zwei Bilder, einmal ein Cancel-Bild, einmal ein Okay-Bild. Habe jetzt die Checkbox-Demo hier. Das heißt, ich lege mir jetzt erstmal ein Frame an. Dann habe ich zwei Icons, die ich lade. Einmal das Icon uncheckt und checkt. Und dann lege ich mir hier eine Checkbox an. Diese Checkbox bekommt den Textwert Informatik A und das ist erstmal true. Und dann kann ich jetzt zu dieser Checkbox sagen, dass sie ein Icon bekommen soll. Und zwar dieses Icon, setIcon heißt, setze das Icon, wenn das nicht gesetzt ist. Also kommt hier natürlich das Unchecked-Icon rein. Und dann gibt es die setSelected-Icon, da kommt das Checked rein. Und dann füge ich das Ganze zu meinem Frame hinzu. Dasselbe mache ich mit einer zweiten Checkbox, da kommt Informatik B rein, ist am Anfang nicht gesetzt. Was hier übrigens jetzt noch zu sehen ist, dieses Hinzufügen. Das Frame, wie gesagt, hat ein Border Layout. Und was ich bisher unterschlagen habe, ist, dass das Border Layout nicht nur North, East, South, West und Center hat, sondern es hat auch Page Start und Page End. Page Start ist also nördlicher als der Norden, also ist ganz oben. Und Page End ist südlicher als der Süden, ist also ganz unten, also unter dem Süden letztendlich positioniert. Damit wir noch ein bisschen was sehen, habe ich jetzt hier noch einen Listener dazu. Das heißt, ich habe jetzt hier mal einen Item-Listener implementiert. Dieser Item-Listener hat die Methode ItemStateChange als Methode, bekommt das Item-Event mit. So ein Item-Event kann ich jetzt fragen, was für einen Status hast du jetzt gerade, welcher wurde jetzt gerade gesetzt. Entweder ist das Selected oder Deselected, das sind als Konstanten in der Klasse hinterlegt. Und dann habe ich jetzt hier die Meldung abgewählt oder gewählt, hier entsprechend. Füge den Listener hier noch einmal zu den beiden Checkboxen hinzu, das Ganze zusammenpacken und sichtbar machen. Und dann sieht das so aus, dass ich jetzt hier diese Anwendung hier habe und wenn ich jetzt hier draufklicke, entsprechend ändern die jetzt ihr Aussehen und habe so die Möglichkeit, relativ gut optisch gut solche Checkboxen zu gestalten. So, kommen wir jetzt zu einem interessanteren Punkt, und zwar das Look and Feel. Java-Anwendungen haben eigentlich früher die Intention gehabt, dass sie aussehen sollen, dass man sofort merkt, es ist eine Java-Anwendung. Es war so ein Sicherheitsaspekt früher. Das heißt, man hatte irgendwie versucht, immer zu sagen, wenn jetzt irgendwo was läuft, dann sehen wir sofort, aha, das ist eine Java-Anwendung und vielleicht Gefahr im Verzuge. Hier ist es jetzt so, das Aussehen lässt sich völlig frei bestimmen. Das heißt, wir können sagen, das Ganze so aussehen wie unter Windows oder wie unter Motiv und Ähnliches. Und der Benutzer hat jetzt theoretisch die Illusion, es wäre eine... das ist jetzt irgendwie Murks, glaube ich. Okay. Das heißt, also das Programm kann sich letztendlich so anpassen, dass es nicht mehr als fremd auffällt. Das heißt, es gliedert sich wirklich in das Betriebssystem sozusagen, in die Optik sozusagen ein. Und dafür, um das zu erreichen, gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Man kann beim Programmstart so einen Schalter setzen, das heißt so eine Kommandozeilenoption. Da kann ich angeben, welche Klasse soll als Look and Feel gesetzt werden. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Konfigurationsdatei in das LIP-Verzeichnis zu legen. Das heißt, in das LIP-Verzeichnis des Java Runtime Environments. Das sind aber beides nicht so die mega tollsten Lösungen. Ich finde das immer netter, wenn ich das gleich im Java-Programm mache. Und zwar von Hand, dann kann ich dort das Look and Feel verändern. Um das Look and Feel zu verändern, gibt es den UI-Manager, den User Interface Manager. Der ist dafür zuständig. Und dieses Look and Feel kann ich zu Beginn einstellen. Ich kann es aber sogar auch zur Laufzeit ändern. Dazu kann ich jetzt einfach die Methode setLookAndFeel aufrufen. Das ist eine statische Methode. Und als Argument bekommt diese Methode einen Klassennamen. Das heißt, diese ganzen Look and Feel Sachen sind als Klassennamen hinterlegt. Da existieren auch Klassen für. Und es ist allerdings so, dass einige Look and Feels nicht auf jeder Architektur erlaubt sind. Zum Beispiel verbietet Apple grundsätzlich sein eigenes Look and Feel auf Plattformen anderer Hersteller. Das heißt, auf einem Mac kriegen wir das Apple Look and Feel hin, aber unter Windows zum Beispiel nicht. Es lag daran, weil Apple mal gegen Windows ja auch geklagt hatte. Die hatten ja so ein bisschen Interferenzen, weil Apple gesagt hat, Windows hat alles von Apple geklaut. Und dann wollten sie nicht mehr, dass dann deren Look and Feel auf den Windows-Plattformen zu sehen ist. Wenn ich so ein Look and Feel jetzt setze, dann habe ich letztendlich dieses Look and Feel zwar theoretisch in die Komponenten reingebracht, das heißt, ich habe es gesetzt, den Wert, aber es wird nicht neu gezeichnet. Das heißt, wenn jetzt schon Komponenten dargestellt worden sind, muss ich jetzt irgendwie sagen, Update Component Tree User Interface. Diese Methode muss ich aufrufen, und zwar mit einer Komponente. Idealerweise nehme ich die Komponente, die in meinem ganzen Hierarchie ganz weit oben ist, weil die sagt dann zu allen deren Childs, zeichnet euch mal bitte neu. Die kennen dann den Look and Feel und zeichnen dann entsprechend das in dem neuen Aussehen. Wenn ich das entsprechend nicht, übrigens hier noch nicht dargestellt habe, dann brauche ich das nicht zu machen. Welche Look and Feel Klassen jetzt vorhanden sind, kann man mit dieser Methode nachfragen. Das heißt, get installed Look and Feels. Dann bekomme ich ein Array mit Look and Feel Info-Objekten und kann darüber also dann feststellen, welche Look and Feels überhaupt jetzt auf dieser Plattform vorhanden sind. So. Das heißt, hier in diesem Beispiel hole ich mir erstmal ein Frame ab und hole jetzt hier vom User Interface Manager alle installierten Look and Feels ab. Dann bekomme ich ein Array von Look and Feel Info Objekten. Dann erzeuge ich mir ein String Array in gleicher Länge wie dieses Array und durchlaufe jetzt dann dieses Array mit den Look and Feel Info Objekten und hole mir die Klassennamen heraus. Diese ganzen Klassennamen speichere ich mir jetzt in einem String Array. Dann habe ich die ja schon mal abgelegt. Und dann habe ich jetzt hier eine Combo Box. Eine Combo Box ist eine Dropdown Box. Und diese erstelle ich mit den ganzen Strings hier. Das heißt, in dieser Combo-Box als Wert stecken letztendlich in diesem Falle die Klassennamen drin. Dann habe ich dazu einen Item-Listener. Das heißt, hier bei einer Combo-Box kann ich wieder einen bestimmten Eintrag auswählen. Dafür brauche ich einen Item-Listener. Und wenn jetzt ein Item ausgewählt wird, wird ein Item State Changed Event ausgesendet mit dem Item Event als Objekt. Dann kann ich jetzt zu diesem Item Event sagen, gib mal bitte dein Item, gib mal bitte deinen Text, der da ausgewählt wurde. Habe den hier abgespeichert. Und hier an dieser Stelle, da setze ich jetzt das Look and Feel. Das Setzen des Look and Feels läuft über Reflection letztendlich im Hintergrund ab. Das heißt, es wird jetzt zur Laufzeit nachgeschaut, existiert die Klasse, die hier in Choice durch diesen String repräsentiert wird. Und da das Reflection ist, kann natürlich einiges an Exceptions auftreten. Das heißt, es kann die Klasse nicht gefunden werden. Dann kann es sein, dass ich die vielleicht nicht instanzieren kann aus irgendwelchen Gründen, weil der passende Konstruktor nicht da ist. Dann kann es sein, dass ich da gar nicht drauf zugreifen darf. Das könnte passieren. Oder aber dieser Look and Feel, den ich jetzt geladen habe, das heißt, die Klasse war da, der Konstruktor war da, das hat alles soweit gepasst. Aber genau dieses Look and Feel ist für dieses Betriebssystem jetzt nicht unterstützt. Dann möchte ich das Ganze zur Laufzeit machen, das heißt, Komponenten sind schon sichtbar. Dann sage ich jetzt, wie gesagt, hier nochmal einmal Update Component Tree mit dem Top-Level-Container der Anwendung. Das ist nämlich genau dieser Frame, dieser J-Frame. Dann habe ich hier den Listener abgehakt, füge jetzt noch die Combo-Box hinzu und habe hier jetzt noch einige andere Komponenten, die ich jetzt nebenbei noch kurz zeigen möchte. Das heißt, zum einen habe ich hier einen J-Button, kennen wir schon, ist nicht so spannend, aber es gibt zum Beispiel eine J-Progress-Bar. Das kennen wir immer, wenn wir irgendwie so eine Anwendung haben, irgendwas wird aus dem Netz geladen oder ähnliches oder wird gestartet, dann wird der Fortschritt angezeigt und genau das macht man mit so einer J-Progress-Bar. Maximum, Minimum Value kann man setzen, den aktuellen Wert kann man setzen, auch einen Tooltip-Text verpassen. Darum mache ich noch so einen kleinen Rahmen, irgendwie, damit es nett aussieht und habe hier noch einen Listener dran gehängt, so einen Mouse-Wheel-Listener. Das heißt, dieser Mouse-Wheel-Listener, wenn ich am Mausrad drehe, wird ein Mouse-Wheel-Event geschickt. Dann kann ich den Wert der Progress-Bar noch einmal abrufen und sage dann jetzt hier, hole ich jetzt die Anzahl, wie weit gedreht wurde an der Maus ab und setze den Wert einer Progress-Bar neu. Dann habe ich hier nochmal eine Checkbox, habe hier nochmal ein Label mit ein bisschen HTML-Text drin und positioniere das Fenster auf dem Bildschirm Pack und Set Visible True. Und wenn ich das jetzt ausführe, sieht das Ganze so aus. Das heißt, das hier ist jetzt der Metal Look and Feel, das ist der Java-Standard, wie eine Anwendung erstmal ohne Benutzer oder ohne Programmiereingriffe angezeigt wird. Das heißt, wir sehen auch noch hier das Java-Symbol. Gut, das bleibt auch gleich. Hier haben wir die Progress-Bar. Wenn ich jetzt an meinem Mausrad drehe, ändert sich das entsprechend hier. Und jetzt kann ich hier in der Combo-Box einen entsprechend anderen Wert auswählen. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und sagen, erstmal, ich wähle Motiv aus. Das ist ein Window-Manager für Linux. Sieht dann so ein bisschen sehr antiquiert aus. Dann hätte ich jetzt hier zum Beispiel ein Windows Classic Look and Feel, so wie es früher mal war. Das wäre dieser hier. Und dann hätten wir noch den mehr oder weniger aktuellen Windows Look and Feel und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, ich kann jetzt also zur Laufzeit das Ganze abändern. Ja? Bitte? Entschuldigung? Das habe ich mir selber gegönnt, weil ich faul war. Wenn ich das hier nicht machen würde, dann habe ich hier ein Problem, weil ich natürlich auf nicht finale Komponenten nicht in diesem Listener drauf zugreifen kann, weil das ja eine anonyme Klasse ist. Das heißt, die anonyme Klasse hat jetzt hier, also ich möchte hier die Progress-Bar verändern innerhalb der anonymen Klasse sozusagen, dann brauche ich halt eben, um den Zugriff zu haben, hier eine Final-Referenz, damit er sicher sein kann, dass sich das hier nicht ändert. Das ist der einzige Grund. Das ist einfach eine Sichtbarkeitssache und Bequemlichkeitssache für mich. Gut, das heißt, wir können also auf diese Art und Weise sehr einfach das Look and Feel anpassen. Wie gesagt, Problem ist, es gibt halt immer unterschiedliche Look and Feels. Das heißt, man muss es eigentlich schon zusehen, wenn man sowas verwendet, dass man wirklich vorher prüft, gibt es das Look and Feel, was ich setzen möchte. Und erst dann kann man das wirklich anpassen. Was man übrigens auch machen kann, ist, es gibt im Open Source Bereich viele Entwickler, die haben eigene Look and Feel Klassen geschrieben. Das heißt, die haben jetzt eigene Aussehen irgendwie entwickelt, die kann man einbinden zusätzlich, dann hat man entsprechend noch irgendwie ganz andere Look and Feels, die dann möglich sind. So. So, es gibt noch natürlich noch viele weitere Steuerelemente, viele Components, die dann noch möglich sind. Zum Beispiel gibt es jetzt so ein JTree. Darstellung von Baumstrukturen, das kennen wir zum Beispiel von Windows Explorer oder von anderen Datei-Explorern. Da werden immer diese Dateistruktur als Baum dargestellt, gucken wir uns gleich nochmal kurz an. Die JProgress-Bar, die haben wir schon gesehen. Und dann gibt es zum Beispiel so eine JTable, die ist relativ kompliziert zu handhaben. Damit kann man dann Tabellen verwalten. Es gibt irgendwelche Slider, Schieberegler. Die Scrollbars sind diese Verschiebeleisten, die theoretisch rechts oder unten an einem Fenster dranhängen. Und da gibt es jetzt hier ein Beispiel, das werde ich jetzt nicht im Quellcode direkt zeigen. Das heißt, das hier ist jetzt einfach ein längliches, zusammengestoffeltes Beispiel, um jetzt einfach mal einfach nur ein paar Elemente zu zeigen. Es ist übrigens auch so, dass man natürlich, wenn man GUI-Entwicklung betreibt, immer auf Benutzerfreundlichkeit achten sollte. Das ist kein Beispiel dafür. Das heißt, man sollte immer versuchen, das den Benutzer möglichst einfach zu machen. Ja, was haben wir hier? Die Progress Bar, die kennen wir hier schon. Dann haben wir hier so einen Rollbalken. Hier haben wir einen Stellregler für zum Beispiel Zahlwerte. Was sehr nett ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Passworteingabe hat, war es unter AWT so, dass man Schwierigkeiten hatte, sowas zu implementieren. Hier ist es gleich mitgeliefert. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, was getippt wurde. Intern sind natürlich die Zeichenfolgen da. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, so eine Combo-Box auszuwählen, habe hier meine Tapped Pane mit verschiedenen Möglichkeiten, habe hier nochmal verschiedene Look and Feels drin. Das heißt, ich habe jetzt mal zum Beispiel das Windows Look and Feel, und wenn wir jetzt hier oben rechts gucken, ich hätte hier die USSUs weglassen sollen, wenn wir hier oben rechts gucken, sieht das auch schon so aus wie so eine Dateihierarchie. In diesem Fall ist es aber so, dass einfach jetzt so die Pakete dargestellt werden sollten, so rudimentär. Das heißt, das kann ich hierauf aufklicken und kann mir eine Node auswählen und theoretisch würden hier immer Events entsprechend geschickt werden. Dann habe ich hier noch eine JTable. Diese JTable kann ich zum Beispiel hernehmen, um damit theoretisch irgendeine Tabellenkalkulation mit zusammenzubasteln, kann hier Zeilen entsprechend auswählen, kann Spalten auswählen, kann hier Sachen verändern und dann werden dort auch Events natürlich rausgeschickt, wenn sich dort was getan hat. Das nur so einmal als Übersicht. Wer sich für einzelne Komponenten interessiert, kann da ja mal den Quellcode angucken. Gut, dann haben wir eine Sache bei AWT noch gar nicht bedacht. Und zwar gibt es ja auch noch Menüs. Das möchte man auch noch häufig in seinen Anwendungen gerne haben. Das heißt, in Java können wir das natürlich ganz locker machen. Und zwar können wir einem JFrame mit setJMenuBar ein Menü zuordnen. Und so ein Menü ist genauso wie die Container auch hierarchisch geordnet. Das heißt, ich habe dann einen Top-Level-Container, das ist die JMenuBar. Das wäre also theoretisch hier in diesem Beispiel das hier, das Graue, wo letztendlich diese Einzelnen drinstecken. Dann gibt es JMenu-Einträge. Jeder JMenu-Eintrag ist hier, zum Beispiel File ist 1, Edit 1, Source und so weiter. Das sind alles JMenu-Einträge. Und dann gibt es noch JMenu-Item-Einträge. Und die haben wir dann hier unten. Das hier sind JMenu-Item-Einträge. Das heißt also, wir haben die JMenu-Bar, das gesamte Menü, JMenu, ein Menüabschnitt und JMenu-Item ist ein konkreter Menüeintrag im Menü. Und dann auch hier ist es so, dass wir jetzt Tastaturkürzel verwenden können. Und da kommen wir wieder zu deiner Frage von gerade eben zurück. Und zwar kann ich auch hier wieder diese Mnemonics setzen. Das heißt, mit setMnemonic kann ich zu einem JMenu oder auch zu einem JMenu-Item kann ich einen Tastenkürzel setzen, das heißt, ein Buchstabe wird gesetzt. Der ist aber nur aktiv, wenn ich das in Kombination mit der Alt-Taste oder einer anderen Modifier-Taste, je nach Betriebssystem, mache. Das heißt, ein Mnemonic, eine Taste angeben und dann Mnemonic heißt nur mit einem Modifier zusammen gültig. Die ganzen wählbaren Zeichen gibt es, wie gesagt, in der Klasse KeyEvent und diese Mnemonics werden dann durch Unterstreichen hervorgehoben. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Menü habe, sehe ich da ab und zu, ich weiß gar nicht, ob das hier auch ist, da sieht man es gerade nicht, aber wir sehen das gleiche im Beispiel, sehe ich dann, welches Zeichen eigentlich als Mnemonic reserviert wurde. Dann kann ich direkt beim Erzeugen so ein Tastaturkürzel übergeben und wenn ich jetzt so ein Item aufrufen möchte. Da muss ich erst entsprechend das Menü öffnen, sonst kann ich das nicht auswählen. Auch das zeige ich gleich nochmal. Aber schneller geht es mit so einem Accelerator, mit so einem Beschleuniger. So ein Accelerator ist jetzt wirklich eine Tastenkombination, die kann ich aufrufen, wann ich will. Und da kann ich jetzt hier eine Tastenkombination definieren. Und zum Beispiel kann ich jetzt hier, wenn ich Alt und 1 oder theoretisch auch Control, also Steuerung auswählen möchte, kann ich jetzt hier das hier angeben. Das heißt, ich kann hier die beiden Tasten angeben. Einmal hier die 1 und einmal hier die Alt-Taste. Ich kann hier auch die STRG-Taste auswählen. Und das schauen wir uns einmal kurz an, wie das aussieht. Dann wird das vielleicht auch etwas deutlicher. Ich habe einmal hier einen Listener und zwar gibt es bei einem Menü verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass ein Item ausgewählt wird oder ein Action-Listener, wenn einfach draufgeklickt wird. Und dann gibt es hier die Methode ItemStateChanged. Dort wird dann abgefragt, von wem kommt die Source, wird entsprechend relativ unsicher auf ein JMenu-Item gecastet. Dann habe ich jetzt irgendwie die Meldung Item Detected, woher kommt das Item, das ist eine Instanz von sowieso und der Status ist auch dann irgendwie gesetzt. Und das Ganze packe ich jetzt in ein Output. Output ist hier eine JText-Area, die der Listener bekommt. Und wenn ich was reingeschrieben habe, setze ich die Caret-Position, das ist also der Cursor, ganz ans Ende. Das heißt, von Output rufe ich dann das Document ab und die Länge, das heißt, ganz am Ende wird jetzt der Cursor positioniert. Falls eine Action aufgerufen wird, passiert das Gleiche. So, gucken wir uns das mit den Menüs einmal an. Im Main, wie gesagt, Frame erzeugen, erzeugt mir ein Menü-Test-Objekt und sage erstmal Create Content Pane. Da möchte ich was reinschreiben. Die Content Pane ist wiederum ein persönlicher Top-Level-Container hier mit einem Border-Layout. Und da kommt eine Text-Area hinein, 5 Zeilen, 40 Spalten. Und in diese Text-Area kann ich dann nachher was reingeschrieben werden. Ich soll aber nichts von Hand reinschreiben. Das heißt, es ist nicht editierbar. Das Ganze packe ich noch in das Scroll-Pane rein. Das heißt, jetzt habe ich hier diese Scroll-Pane, die als Klienten das Output bekommt. Und die Content-Pane, dieser Container hier, bekommt die Scroll-Pane in der Mitte. Das erstmal nur so zur Optik. Jetzt geht es ums Menü. Ich habe hier die Methode CreateMenuBar. Das heißt, ich hole erstmal einen Top-Level-Container für das Menü. Das wäre JMenuBar, diese Referenz hier. Dann habe ich einen Menü-Eintrag, zum Beispiel File oder Edit oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann habe ich wirklich den konkreten Eintrag. Als erstes also diesen Top-Level-Container erzeugen. Dann ein Teilmenü erzeugen, welches einen Namen bekommt, in diesem Falle Menü. Und dann setze ich hier gleich ein Mnemonic, das heißt ein Tastaturkürzel, und zwar setze ich das A. Das heißt, in diesem Falle, wenn ich Alt-A drücke, wird sich das Menü öffnen. Ich füge das Menü jetzt zur Menübar hinzu und dann soll es noch ein paar Item-Einträge bekommen, in diesem Falle einen. Und zwar ein Menü-Item, das ist ein konkreter Eintrag jetzt wirklich. Und da schreibe ich auch wieder jetzt hier ein Key-Event rein, also ein Mnemonic rein. Das heißt, das T soll hier ausgewählt werden. Und ich habe hier eine Beschleuniger-Taste. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Tastenkombination angeben. Das heißt, in diesem Falle die 1 mit dem Alt zusammengedrückt würde dieses Menü-Item sofort aktivieren, den Listener dranhängen, das Menü-Item an das Menü hängen, die Menü-Bar zurückliefern. Gucken wir uns das mal eben an. Das sieht jetzt so aus. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Was man jetzt hier sieht im Menü, das A ist jetzt hier unterstrichen. Das ist der Mnemonic, das ist genau der Key, mit dem man jetzt dieses Menü direkt über Tastaturkürzel erreichen kann. Das heißt, wenn ich jetzt Alt-A drücke, komme ich direkt in das Menü hinein. Das heißt, es öffnet sich sofort. Dann habe ich jetzt hier das T unterstrichen. Das heißt, das ist der nächste Mnemonic. Das heißt, ich kann Alt-T aufrufen. Und dann habe ich genau dieses Item aufgerufen. Wenn ich Alt-T aber direkt aufrufe, passiert nichts. Das ist jetzt nicht sichtbar. Da komme ich nicht dran. Erst Alt-A, Menü öffnen, dann Alt-T. Aber ich habe ja den Accelerator, die Beschleunigertaste noch. Und das heißt hier hinten, das fügt er mir automatisch ein, sagt er mir als Hinweis, wenn du Alt 1 drückst, dann kommst du direkt da dran. Das heißt, Alt und 1, dann führe ich das Event sofort aus. Das ist also der Unterschied. Mnemonic kann ich immer nur die auswählen, die sichtbar sind. Ich gebe immer nur eine Taste an, die ist immer mit dem Modifier, also mit der Modifiziertaste versehen. Und beim Accelerator, wenn ich irgendwo eine Anwendung so einsetze, dann wird der entsprechend ausgewählt. Ohne dass ich das jetzt öffnen muss. diese Menüs kann ich natürlich jetzt auch wieder optisch strukturieren. Ich kann jetzt zum Beispiel da ein Icon reinsetzen. Ich kann Separatoren dort einfügen. Auch das schauen wir uns gleich kurz an. Und ich kann auch Radio-Buttons oder Checkboxen verwenden. Das heißt J-Radio-Button-Menu-Item und J-Checkbox-Menu-Item. Auch das nur ganz kurz als Beispiel, wenn man das einmal gesehen hat. Der Listener hier ist gleich. Ich nehme jetzt hier einfach mal direkt alle mit rein. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Separator. Das ist eine waagerechte Linie, die dann gleich eingefügt wird. Ich lade hier ein Bild, übergebe zum Menu-Item, dann das Icon letztendlich. Dann habe ich hier eine Button Group. Das heißt, ich gruppiere jetzt verschiedene Buttons. Bei so Radio-Buttons ist es ja so, dass immer nur einer ausgewählt sein sollte. Das heißt, ich habe jetzt hier ein J-Radio-Button-Menu-Item, welches ich hier erzeuge mit einem gewissen Text. Das soll am Anfang selektiert sein, hat auch irgendwie ein Key-Event, also ein Mnemonic. Und dann habe ich hier einen zweiten Radio-Button und beide Radio-Buttons werden hier zur Gruppe hinzugefügt, einmal hier und einmal hier. Das heißt, die Radio-Buttons stecken alle in einer Button-Group. Die Checkboxen können separat existieren, weil die sollen beide ausgewählt sein oder keiner oder nur einer von den beiden. Auch einmal kurz zu sehen, das wäre jetzt hier. Das heißt, ich habe hier jetzt einmal noch so ein Icon reingebaut und dann hier zusätzlich noch den Text, hier nur das Icon. Diese beiden Radio-Buttons sind jetzt in einer Button-Group. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen auswähle, ist letztendlich nur dieser ausgewählt. Wenn ich hier wieder hinklicke, ist nur der ausgewählt. Bei den Checkboxen kann ich beide auswählen. Kann dann natürlich auch die Checkboxen wieder optisch verändern, kann das mit Bildern versehen und so weiter und so fort. Das hier ist übrigens jetzt diese Trennung, hier diese Linie. Das ist der Separator an dieser Stelle und hier und hier. Und dann letztendlich noch eine Sache zu den Menüs. Das heißt, ich kann natürlich auch Untermenüs anlegen. Letztendlich ist so ein JMenu nichts anderes als ein Container und ich kann in einem JMenu-Objekt anstelle eines JMenu-Items weitere JMenu-Objekte einfügen, sodass sie dann tiefer geschachtelt sind. Und auch das nur ganz kurz als Beispiel, dann sind wir damit durch. Das heißt, hier ist es. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein Submenü und dieses Submenü geht jetzt hier letztendlich an ein JMenü. Das heißt, dieses JMenü bekommt ein JMenü zugeordnet und das sieht dann letztendlich so aus, dass man jetzt hier letztendlich hier noch so ein Untermenü hat. Natürlich gilt auch hier mit Alt-2 zum Beispiel komme ich direkt an das Item dran, obwohl das jetzt sogar im Submenü war. Gut. Damit hätten wir, glaube ich, so die grafischen Komponenten und Menüs und so weiter abgehandelt. Kommen wir noch zu einer anderen Sache. Model View Controller ist jetzt das Konzept, mit dem unter anderem auch Swing arbeitet. Und zwar ist es jetzt sehr entscheidend, das sollte man später auch immer, wenn man Software entwickelt, bedenken, man möchte Daten und Sicht trennen. Das heißt, sie sollen unabhängig voneinander existieren. Das heißt, wir haben ein Model und dieses Model hat immer den aktuellen Datenbestand. Da stecken irgendwelche Werte drin, irgendwelche Objekte werden da drin verwaltet oder ähnliches. Und die View stellt diese Daten nur dar. Model und View kennen sich nicht. Es gibt aber einen Controller, das ist der dritte im Bunde, der verknüpft View und Model miteinander. Das sind also diese drei Komponenten, die wir beim MVC Design Pattern haben. Dadurch haben wir jetzt Folgendes erreicht. Diese View kann ich jetzt super leicht austauschen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie eine Geschäftsanwendung, wo jetzt eine Datenbank drunter läuft, wo meinetwegen irgendwelche Umsätze oder sonst was angezeigt werden. Und jetzt möchte der eine das ganz gerne grafisch dargestellt haben, der andere möchte es textuell als Tabelle haben oder wie auch immer. Und dann können wir jetzt, ohne die eigentliche Datenhaltung zu verändern, die Ansicht ändern. Und das ist nämlich das Schöne an diesem Model, an diesem Model-View-Controller-Konzept. Das Model hat also die darzustellenden Daten. Woher diese ganzen Daten kommen und wer die ganzen Daten produziert und sonst was, das ist erstmal wurscht. Das Model soll irgendwie nur die Daten kriegen. Wie ist egal. Das Model kennt selber keine konkrete View und kennt auch nicht die Steuerung, also kennt auch nicht den Controller. Und das Model soll auch gar nichts darüber wissen, wie oft es dargestellt wird, von wem es dargestellt oder ähnliches. Es kann natürlich sein, dass sich diese Daten im Model irgendwie auch ab und zu mal ändern. Und wenn diese Daten sich ändern, dann sollen diese Änderungen natürlich auch irgendwie nach außen propagiert werden. Das heißt, dieses Model soll irgendwie beobachtbar gemacht werden. Das ist irgendwie noch zusätzlich wichtig. Und in der objektorientierten Programmierung kann man das natürlich mit dem Observable Pattern machen. Wir haben ein Model, das ist observable, und dann gibt es verschiedene Observer. Wir werden das auch so implementieren gleich, aber nicht konkret mit dem Observer-Observable-Klassen bzw. Interface. Da haben wir noch die View, das heißt, die ist jetzt für die Darstellung der Daten zuständig. Die View kann selber entscheiden, ob sie alles darstellen will oder nur einen Teil. Das ist ihr überlassen. Und grundsätzlich ist es eigentlich theoretisch eventuell vielleicht so, dass diese View nicht für die Benutzerinteraktion verantwortlich ist. Meistens geht das aber nicht ohne. Meistens muss man natürlich irgendwo drauf klicken. Wenn man irgendwo klickt, ist das auf die visuelle Repräsentierung der Daten. Das heißt, es ist im Konzept so, dass eigentlich so eine View nicht für Eingabedaten verantwortlich ist, aber man macht es trotzdem häufig, weil es einfach auch nicht anders geht. Wofür ist die View trotzdem verantwortlich? Das heißt, einmal die Darstellung der Daten und auch die Aktualisierung der Darstellung, das muss die View letztendlich übernehmen. Hier ist eben der Punkt, je nach Design können auch Benutzeraktionen, das heißt Events, weitergeleitet werden. Wie gesagt, ist häufig eigentlich notwendig, dass man das so macht. Der dritte im Bunde, der Controller, verwaltet jetzt letztendlich alle Views. Und der ist jetzt derjenige, der irgendwie Bescheid weiß, der ist ein bisschen intelligenter. Das heißt, der steuert den gesamten Workflow dieser Anwendung. Und idealerweise sollte er die Views und das Model kennen. Ist nicht immer notwendig. Aber es ist teilweise für die Implementierung hilfreich, wenn man da von den beiden was weglassen kann. Das heißt, wenn er das Model nicht dringend selber wirklich persönlich kennen muss, dann sollte man das natürlich auch nicht reinschreiben. Jetzt zu einer Designsache in Java. Das heißt, dieser Controller sollte jetzt so ein Interface implementieren am besten, und zwar ein Change Listener. Das heißt, so ein Controller sollte ein Listener sein, der über Änderungen informiert werden kann. Und das Model kann letztendlich so einen Listener bekommen. Und wenn das Model sich ändert, dann sagt das Model, hallo, alle meine Change-Listener, die dran mir hängen, den sage ich jetzt mal irgendwie, ich habe meinen Status geändert. State changed. Und dann werden alle anderen informiert. Das heißt, das Model ist letztendlich observable und der Controller als Listener ist der Observer. Das ist genau jetzt dieses Observer-Pattern, nur nicht mit dem Interface Observer und der Klasse Observable implementiert, sondern über das Listener-Konzept. Das ist genau das gleiche Design-Pattern, welches hier verwendet wird. Wenn also jetzt das Model sich ändert, kann der Controller darüber Bescheid wissen. Der Controller kennt die Views und kann dann die Views wiederum benachrichtigen. Und zusätzlich nimmt er jetzt irgendwelche Benutzerinteraktionen der Sichten entgegen, wenn das so designt wurde. Das heißt, wenn ich auf irgendeine Sicht irgendwie ein Event ausübe, kann er das entsprechend weiterleiten oder entsprechend handeln. Da haben wir jetzt ein Beispiel zu, wo das jetzt alles zusammengestöpselt wird. So, als erstes schauen wir uns mal das Model an. Das Model soll also was an Daten verwalten. In diesem Falle sind die Daten das hier. Das heißt, eine Double-Zahl. Erstmal ganz harmlos. Dann hat dieses Model die Möglichkeit, instanziert zu werden, bekommt natürlich einen Startwert, einen initialen Wert. Und es hat hier eine Liste, wo alle Observer sozusagen drin sind. Das heißt, alle Change-Listener drin sind. Dann erzeuge ich hier entsprechend auch eine Linked List. Kann das Model sagen, gib mal bitte dein Value, da ändert sich im Model ja nichts, aber wenn ich jetzt sage Add Value, das heißt, füge bitte ein Delta hinzu, dann ändert sich hier an dieser Stelle der Status des Models. Das heißt, das Model jetzt an dieser Stelle ändert den Wert von Value. Und wenn es das getan hat, informiert es alle Change Listener, das heißt, ich laufe jetzt die Liste mit den Change Listenern durch, sage zu jedem einzelnen Change Listener, mein Status hat sich geändert. Genauso funktioniert das bei grafischen Komponenten auch, wenn ich irgendwo Listener dranhänge. Zusätzlich habe ich hier natürlich ein Event, welches ich werfen muss, und zwar erzeuge ich hier ein Change-Event. ein Event-Objekt, dass ich mich geändert habe. Und ein Change-Event bekommt grundsätzlich immer die Herkunft der Änderung mit übergeben. Das heißt in diesem Falle das Model selbst. Das Model selbst ist also an dieser Stelle derjenige, der im Event verkapselt wird und mitgeliefert wird. Die ganzen Observer können über AddChangeListener sich dort anbinden. Das heißt, ein Observer sozusagen, der jetzt den ChangeListener implementiert, kann sich an das Model dranklinken. Dann haben wir verschiedene Views und idealerweise implementiert man das über ein Interface. Das heißt, ich möchte nur Konto-Views da haben, existiert haben. Das heißt, genau diese Views, alle Views sollen dieses Interface implementieren, sollen also alle eine Methode setValue haben. Dann gibt es so verschiedene konkrete Views, die man machen kann. Zum Beispiel eine TextView. Ganz einfach erstmal. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Konto-View-Text, die Konto-View, das Interface implementiert. Und es stammt bei mir jetzt von JLabel ab. Das heißt, ich habe jetzt eine ganz spezielle Komponente sozusagen, die dafür zuständig ist, einen Kontowert darzustellen. Dieser Kontowert hier an dieser Stelle, den kann ich jetzt so ein Objekt instanzieren, gebe jetzt hier einen Wert, setze den Text und kann jetzt auch setValue sagen. SetValue ist jetzt nicht so spannend, die View ist relativ dumm, setzt also den Wert, merkt sich den nochmal und hat auch noch die Möglichkeit, natürlich setText zu sagen, setzt also dann das Label entsprechend auf den Wert. Ist also nicht so aufregend. Theoretisch bräuchte ich noch nicht mal hier diesen Wert hier. Könnte ich mir fast sogar noch sparen. Dann habe ich jetzt hier ein Konto-View-Canvas, der ist ein bisschen komplizierter. Der soll das grafisch darstellen. Hier ist es jetzt so, dass ich auch wiederum das Interface implementiere. Hier habe ich jetzt einen Canvas, von dem ich abstamme. Und wenn ich jetzt so ein Objekt erstelle, dann sage ich erstmal setSize zu einer bestimmten Größe. Die Größe kann ich hier angeben und den initialen Wert, den kann ich hier angeben. Wenn ich später setSize sage, die Methode aufrufe hier an dieser Stelle, dann muss ich natürlich das weiterleiten an die Oberklasse und sage zur Oberklasse setSize, damit sich auch diese Komponente in der Größe verändern kann. Ich merke mir Breite und Höhe immer. Vom Interface kommt die Methode setValue, da kann ich also jetzt einen Wert setzen. Und da es sich jetzt um eine grafische Komponente handelt, die sich selber zeichnet, gehe ich gleich drauf ein, wenn die einen neuen Wert bekommt, sagt sie zu sich selber Repaint, ich sollte eventuell mal neu gezeichnet werden. Irgendwann mal wird dann auch diese Methode Paint aufgerufen. Bitte nicht Paint selber aufrufen, das funktioniert nicht. So, dann haben wir die Methode Paint und dann haben wir den grafischen Kontext dieser Komponente. Genau G ist genau die Fläche von diesem Canvas. Dann kann ich erstmal sagen, alles was jetzt danach kommt, zeichne bitte in dieser Farbe. Ich kann mehrmals Set Color sagen, kann verschiedene Dinge zeichnen. Und dann male ich jetzt hier ein 3D-Rechteck und auch noch gefüllt in dieser Farbe. Ich habe hier Koordinaten, das heißt X- und Y-Koordinaten. Und da ist jetzt hier, das sieht so ein bisschen komisch aus. Ja? Also ich möchte ganz gerne, dass es bei ein Drittel anfängt, ein Drittel breit ist und dann das letzte Drittel wieder frei ist. Ich möchte jetzt auch, dass dieses Rechteck von unten nach oben gezeichnet wird. Problem ist, bei allen Komponenten, habe ich vorher schon mal gesagt, Koordinatensystem links oben. Wenn ich also jetzt einfach Width Drittel und dann irgendwie Value hernehmen würde, wird das dann hier oben gezeichnet und wird dann theoretisch hier so runterwandern. Letztendlich möchte ich das aber nicht und deshalb muss ich das hier einmal umrechnen. Dann setze ich noch eine Breite, ich setze noch hier letztendlich eine Höhe und gut, das Letzte ist jetzt, dass es noch ein bisschen angehoben sein soll. Das wäre die View und dann fehlt der Letzte im Bunde, das ist der Controller. Wie gerade eben haben wir übrigens gesehen, bei der View und auch beim Model ist jetzt nichts irgendwie gesehen, dass jetzt irgendwie eine Instanzvariable da war, dass die View das Model kennt und das Model die View kennt. Das macht jetzt der Controller ganz alleine. Und zwar der Controller selber ist ein Change-Listener. Listener kann man generell in Java sozusagen als Observer auffassen, die beobachten, kommt da ein Event an oder nicht. Das heißt, das hier ist der Observer. Der verwaltet jetzt eine Liste mit all seinen Views. Das wird beim Konstruktor, wird die Liste erstmal initialisiert. Dann hat er von diesem Interface die Methode stateChange, die muss er implementieren. Dann kriegt er ein Change-Event mitgeliefert. Dann frage ich ab, von wem kam das Event, wenn es das Model ist, dann frage ich das Model, gib mal bitte dein Value und setz das an alle Views. Der Controller verbindet also. Der Controller selber hängt als Listener am Model. Wenn das Model jetzt irgendwie sagt, hab mich geändert, er kennt alle Views, gibt er den Wert, den neuen Wert des Models an alle anderen weiter. Dann kann ich bei dem Controller natürlich eine View anmelden. Das heißt, das mache ich hier mit AddView. Es wird nur Konto-Views erlaubt. Und im Main habe ich jetzt hier letztendlich ein Frame, welches ich erzeuge, mache nochmal ein Grid-Layout. Dann habe ich ein Model. Dieses Model bekommt den initialen Wert. Den habe ich da oben jetzt hier einmal definiert. Und dann erzeuge ich mir einen Controller. Es ist immer ganz schön, wenn man das auf diese Art und Weise macht. Das heißt, man sagt jetzt hier m.getValue, das heißt, der Controller soll ja sich mit dem Model verbinden, dann übergebe ich ihm hier auch gleich schon den Wert des Models und sage das Model jetzt irgendwie, du hast einen neuen Change-Listener und zwar genau diesen Controller. Da werden die beiden verdrahtet. Dann bastle ich hier die Konto-Views zusammen. Das heißt, ich habe einmal den Konto-View-Canvas an dieser Stelle, den ich hier erzeuge, füge zudem noch einen Mouse-Wheel-Listener hinzu und füge den zum Controller als View hinzu. Dann erzeuge ich diese Konto-View-Text, füge die auch zum Controller hinzu und beide grafischen Komponenten füge ich jetzt als GUI-Elemente zum Frame noch dazu, sage Pack Set Visible True. Das heißt, wie gesagt, Model enthält die Daten, die Views stellen nur irgendwas dar, was das genau eigentlich ist, wissen sie nicht. Der Controller hier ist der, der das Ganze verbindet. So, wenn wir das jetzt ausführen, sieht das Ganze so aus. Und ich kann jetzt hier theoretisch über das Mausrad die Werte verändern. Hier treten ein paar Rundungsfehler noch auf, da wird einiges intern noch gerundet, deshalb sieht das so ein bisschen komisch aus mit den Werten. Und dann kann ich also jetzt die Werte hier entsprechend anpassen. Das heißt, zwei Views, der Controller liegt so um allen drumherum und das Model im Hintergrund. Was hier auch sieht, ist jetzt in diesem Fall vom Design her, dass jetzt eine View letztendlich hier natürlich auch die Benutzerinteraktion entgegennimmt. Das heißt, die nimmt ja meine Events entgegen und leitet die weiter. Aber wie gesagt, prinzipiell ist das Konzept ausschließlich Datenhaltung, Sicht, die beiden verknüpfen. Ist das erstmal so zum Model View Controller klar? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Grundkonzept, wird überall eingesetzt. Das ist so das Standardkonzept, wie eigentlich Software mit Oberflächen entwickelt wird. Das Ganze habe ich natürlich jetzt nicht ohne Grund hier angeführt. Und zwar funktioniert Swing genau nach diesem Konzept. Swing arbeitet nach Model View Controller. Und zwar sind jetzt in Java sowohl View als auch Controller als Component User Interface Objekt sozusagen vorhanden. Und dieses Aussehen von diesen ganzen Komponenten kann ich jetzt ja relativ beliebig definieren. Und es gibt jetzt für alle Swing-Komponenten so ein Component-User-Interface-Objekt und das Objekt übernimmt die Darstellung. Das heißt, wenn ich einen JButton habe, zeichnet der JButton sich nicht selber, der besitzt gar keine Paint-Methode, sondern der hat einfach nur so ein paar Daten, die er hält, dann hat er noch ein Model dazu, das heißt, er hat ein Button-Model, wo die eigentlichen Daten auch nochmal gekapselt sind. Und dann gibt es dieses Component-UI-Objekt und das guckt sich im Model an, was sind da für Daten vorhanden und zeichnet das Ganze. Das heißt, ein JButton selber hat keine Paint-Methode, vorher bei AWT war das der Fall. Bei AWT haben alle selber eine Paint-Methode, alle Komponenten. Wie gesagt, die Daten befinden sich im Button-Model und es sind für bestimmte Komponenten natürlich sehr spezialisierte Models notwendig. Zum Beispiel so ein Button hat meistens irgendwie eine Zeichenkette, die da irgendwie dargestellt wird. So eine Tabelle hat unter Umständen sehr komplizierte Objektstrukturen, die da eine Rolle spielen. Und dafür haben wir ganz spezielle Models. Ich habe hier einige, das sind so die Models, die es so in Swing gibt. Das heißt, wir haben so ein Listen-Model für alles, was man so mehrfach auswählen kann. Combo-Box-Model, wo ich dann irgendwie so eine Drop-Down-Box habe. Button-Model für alle Schaltflächen, das heißt für Checkboxen und so weiter und so fort. So ein Bounded-Range-Model, Range heißt immer irgendwas hin und her schieben. Und das ist entscheidend, wenn man irgendwelche Scrollbar, Slider und so weiter hat. Hier kann ich nur eine Auswahl treffen, Table Model für eine Table natürlich, dann gibt es bei der Table speziell noch für so eine Spalte ein Model. So ein Baum hat ein eigenes Model und der hat auch noch irgendwie was zum Auswählen. warum macht man das Ganze jetzt eigentlich, dass man jetzt irgendwie diese ganzen grafischen Komponenten so kompliziert macht? Das liegt daran, dass ich jetzt nämlich diese grafischen Komponenten viel besser verwalten kann, dass ich nämlich zum Beispiel die Models austauschen kann. Ich könnte jetzt hergehen und kann jetzt bei artverwandten grafischen Objekten nur genau ein Model verwenden, die nehmen alle dasselbe, dadurch haben die schon eine logische Verknüpfung und die können sich also dann ein Model teilen. Ich kann natürlich auch ein eigenes Model implementieren, welches noch besonders tolle neue Features kann und habe dadurch die Möglichkeit, sehr elegant um die grafischen Komponenten drumherum zu programmieren und kann teilweise auch die grafischen Komponenten austauschen. Kann zum Beispiel statt einem Scrollbar nehme ich jetzt einen Slider her und so weiter. Zusätzlich ist es so, dass ich jetzt nicht mehr die Werte an einer grafischen Component setze. Das heißt, vorher war es so, dass ich jetzt zu einem Slider oder zu ähnlichen Dingen jetzt irgendwie sage SetValue oder setze mal den Text. Jetzt mache ich das an dem entsprechenden Model. Und diese ganzen grafischen Komponenten letztendlich, zum Beispiel so ein Button, so ein J-Button, hat nichts anderes als ein Change-Listener und der Change-Listener hängt sich an sein internes Model dran und wenn das Model sich ändert, kriegt der Button das mit. Das heißt, die sind schon über Listener verknüpft, auch da ist so das Observable-Pattern halt sozusagen implementiert. Deshalb sollte so ein Model, wenn man es selber natürlich implementiert, immer die Möglichkeit haben, so Change-Listener-Objekte aufzunehmen, das ist natürlich wichtig. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Was ich jetzt hier als Beispiel nur ganz kurz mache, ist jetzt, ich habe wie gesagt hier ein Frame mit Layout und ich nehme jetzt hier zum Beispiel zwei verschiedene Textrepräsentierungen her. Ich nehme hier einmal ein Textfield und eine Textarea her. Das Model eines Textfieldes ist ein Document, das ist ein Dokument letztendlich. Das heißt, wenn ich hier ein JText-Field mir erstelle, frage ich dieses JText-Field einfach mal, gib mal bitte dein Document, was dahinter steckt. Das ist das eigentliche Dokument, wo der Text drin ist. Und dann habe ich dieses Document-Model hier in der Hand. Ich füge dieses Textfeld hinzu und dasselbe mache ich jetzt hier bei der Text-Area, nur dass ich dieses Model, was ich hier von dem Textfield habe, auch der Text-Area verpasse. Die haben also das gleiche Model. Dasselbe mache ich jetzt hier unten mit Slider, Progressbar und JScrollbar. Das heißt, der Slider, den ich als erstes erzeuge, von dem hole ich mir das Model ab. Das ist ein Bounded Range Model. Und dieses Slider Model stopfe ich jetzt in die Progressbar rein, die ich hier erzeuge, und stopfe ich auch in die JScrollbar rein, die ich da erzeugt habe. Und dann zeige ich das Ganze an. Der schöne Effekt ist jetzt, dass ich jetzt diese Anwendung hier habe und diese beiden Textfelder haben unten liegend dasselbe Model, haben also dieselbe Datenhaltung. Das heißt, wenn ich jetzt hier tippe, ändert sich das natürlich bei ihm hier auch sofort. Das Schöne ist, wie gesagt, auch, dass die also mit den ganzen Listenern verbunden sind. Das heißt, diese Text-Area, die wir dann haben, lauscht mit einem Listener an dem entsprechenden Model. Dasselbe gilt hier unten auch für die ganzen Slider, die wir haben. Ich ziehe das mal ein bisschen größer, dann sieht man diesen hier besser. Das heißt, hier, wenn ich jetzt hier hin und her ziehe, die haben alle dasselbe Model, reagieren also völlig gleich. Und dadurch kann ich sehr elegant teilweise implementieren, weil ich mir teilweise viel Arbeit spare. Zusätzlich ist es so, dass ich ein Model auch selber implementieren kann. Ich kann zusätzlich mir so ein Model einer grafischen Komponente hernehmen, in mein eigenes Model theoretisch reinstecken, kann die Models anderweitig verarbeiten und das losgelöst von der Darstellung. Außerdem ist dadurch erreicht worden, dass man die Optik bei Swing so variabel halten kann, mit Icons, mit was weiß ich was allem. Das ist auch letztendlich nur durch das Model View Controller Konzept möglich. So, ich hoffe, das war halbwegs noch interessant zum mehr oder weniger fast Abschluss. Wir haben also jetzt die ganzen Swing-Sachen durchgekaut. Wissen jetzt, wie die J-Components irgendwie da, welche es so gibt, wie man Look and Feel setzt. Model View Controller auf jeden Fall mitnehmen, auch für später, fürs Leben. Wenn ihr irgendwas mit Informatik macht, werdet ihr das immer wieder hören. Und wie man Menüs machen kann. Nächste Woche, ich werde in der übernächsten Woche keine Termine mehr machen. Das heißt, nächste Woche haben wir noch Vorlesung, aber dann ist das Ganze erledigt. Nächste Woche werde ich die Evaluation besprechen. Ich hoffe, dass ich sie am Montag schon fertig habe, weil das Ende ist ja bis Sonntagnacht. Ich werde das dann irgendwie bis Montag hoffentlich hinkriegen. Möchte es ganz gerne besprechen. Ich hoffe, da sind auch genügend Leute dann noch hier. Und ich möchte ganz so zum Abschluss nochmal auf die Midlet-Programmierung eingehen. Das heißt, ich möchte letztendlich den ganzen Kram, den wir jetzt hier mal so hatten, letztendlich vielleicht mal aufs Handy bringen. Ich möchte ganz gerne mal sehen, was für Einschränkungen gibt es auf Handys, wie kann man überhaupt auf Handys jetzt solche Java-Programme machen, was ist dafür notwendig, und das wäre nächste Woche nochmal so dran. Ich hoffe dann bis nächste Woche und bis dahin. Tschüss.